Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Helmut hat schon darauf hingewiesen, heute soll es um das Thema gehen, wie lebe ich Gott wohlgefällig? Ich weiß nicht, welche Gedanken euch da durch den Kopf gehen, woran ihr denkt. Bestimmt ist es auch ein sehr umfassendes Thema und man könnte ein ganzes Seminar darüber halten. Ich habe heute nur eine Predigt dafür. Aber die will ich gerne nutzen und zumindest einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, wie ich denke, aufzeigen. Ich habe zu diesem Thema gestern auf Instagram eine, wer Instagram nicht kennt, die Jüngeren kennen das, glaube ich, alle. Instagram ist ein Online-Social-Media-Portal, wo man Beiträge, Fotos und so posten kann, aber gleichzeitig auch Fragen, Umfragen machen kann und stellen kann. Und das habe ich gemacht zu diesem Thema, wie lebe ich Gott wohlgefällig? Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, was da die Leute, die meinem Profil folgen, was sie darauf geantwortet haben. Die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, was denkst du, ist Gott besonders wichtig? Ihr könnt euch die Frage gerade vielleicht auch kurz stellen. Was denkt ihr denn? Was ist denn Gott so wirklich besonders wichtig? Und die Antworten, die ich darauf erhalten habe, waren für mich nicht so ganz überraschend eigentlich, die da gekommen sind. Ja. Beziehung leben mit Menschen. Liebe war ein Punkt, der immer häufig genannt worden ist. Entweder für sich stehend oder Liebe zu Gott, Liebe zu meinem Nächsten. Treue, Glauben zu haben, ein ungeteiltes Herz, Zeit mit Gott zu verbringen. Alles Antworten, die sehr, sehr stark beziehungsorientiert sind. Da will ich auch gar nichts gegen sagen. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber was selten genannt worden ist, einmal, da seht ihr das so leicht in lila, tun, was Gott sagt. Das ist etwas, was nicht so häufig genannt worden ist. Ich möchte mal zur nächsten Frage gehen. Woran denkst du, wie empfindest du, wenn du an Regeln und Gebote denkst? Ich habe bewusst so Gebote als biblischen Begriff genommen und Regeln, wo wir vielleicht auch so mehr denken, jemand sagt mir, das darf ich tun, das darf ich nicht tun, auch außerhalb der Bibel. Und jetzt muss man dazu sagen, die Antworten, die da gekommen sind, ich hatte sie ein bisschen negativer vielleicht sogar erwartet, aber der allergrößte Teil der Leute, die mir da auf meinem Profil folgen, sind, glaube ich, zu über 90% Christen. Deswegen kam auch die ein oder andere fromme Antwort, denke ich, darauf. So, ich möchte einmal mit euch draufschauen. Rechts habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, was die negativeren Antworten sind oder die etwas kritischeren. Auf der linken Seite haben wir Gottes gute Gedanken und seinen Wille für mein Leben. Dass Gebote Sicherheit und Schutz auch bieten, wie so ein geschützter Rahmen, so Schafe in so einem eingezäunten Zaun vielleicht. Ja. Heiligkeit drücken sie aus. Jesus will mein Herz schützen oder dass wir die Gebote nicht verändern sollen, sondern stehen lassen sollen. Auf der anderen Seite kamen mehrfach Einschränkungen oder Einschränkungen. Da hatte ich die Präsentation aber schon fertig, da kam auch noch sowas wie Druck, wird genannt, es braucht Druck auf mich aus. Und dann, das fand ich auch ganz spannend, das war bestimmt auch eine Antwort von jemandem, der christlich war, beziehungsweise die Antwort kam zweimal, Altes Testament gegenüber Neuem Testament. Ja, so ein bisschen das Denken, Altes Testament, da ging es um Gebote, Neues Testament, da geht es jetzt um Gnade. Ich glaube, das hat einen wahren Kern und das hat aber auch etwas, wo ich glaube, da ist was in Schieflage geraten. Darum soll es gleich noch ein bisschen genauer gehen. Dann habe ich die Abfrage gemacht, was spricht dich spontan von diesen Begriffen am meisten an? Ich habe keinen Kontext gegeben, ich habe einfach nur diese Sachen genannt. Liebe empfangen, Freiheit erleben, Gottesfurcht besitzen, Gebote halten. Einfach so diese Schlagwörter. Ja? Jetzt weiß ich nicht, wo ihr abstimmen würdet, ja? Aber ihr könnt ja vielleicht für euch gerade mal überlegen, wo ihr so euren Marker gesetzt hättet. Das war sehr eindeutig, dass es nicht Gebote waren. Ja, also wenn man fragt, was reizt dich am Leben, ja, oder vielleicht auch in der Beziehung zu Gott, dann sind das nicht die Gebote halten, sondern dann ist das Liebe, Freiheit, diese Schlagwörter. Ja, damit gewinnt man in der Werbeindustrie, nicht mit Geboten, Vorschriften. Gottesfurcht war tatsächlich auch noch sehr hoch angesiedelt, was mich schon ein bisschen gefreut hat, muss ich sagen. Aber die Gebote kommen dann natürlich nicht so gut weg. Und dann die letzte Frage, was denkst du ist heute am unpopulärsten? Also am unbeliebtesten. Was ist ein Thema, wo man lieber einen Bogen rummacht, weil man damit nicht die große Zuhörerschaft gewinnt? Gottes Liebe, Gottes Gericht, Gottes Gebote und Gottes Gnade. Ich denke, es liegt recht offen auf der Hand, dass da die Gebote auch nicht so gut wegkommen. Gottes Gericht kommt tatsächlich aber noch bedeutend schlechter weg. Jetzt kann man darüber nachdenken, dass der allergrößte Teil meiner Leute christliche Follower sind. Ja? Und jetzt kann man dazu sagen, gut, sie wurden ja nicht gefragt, was ist in Gemeinden der Fall, sondern sie wurden allgemein gefragt, ja, und haben vielleicht auf den Kontext der Welt und so gedacht. Aber ein Stück weit kann sich sowas natürlich auch schnell bei uns niederschlagen. Ja? Ist es für mich ein leichtes, über Gottes Liebe zu predigen? Ja? Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das klingt einfach besser als Gottes Zorn bricht herein. Ja? Deswegen glaube ich, dass wir manchmal vielleicht so ein bisschen dann eine Schlagseite auch haben können, auch in der Gemeinde. Und heute soll es ganz besonders nicht um Gottes Gericht, sondern um Gottes Gebote gehen. Stefan Scheel, der hat eine geniale Predigt vor einigen Wochen gehalten. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Er macht ja gerade eine Serie zu dem Thema Paradoxa. Ja? Also Widersprüchlichkeiten, Spannungen, die in der Bibel vielleicht so auftreten, die sich auf den ersten Blick vielleicht nicht lösen lassen und nur mit einer intensiveren Auseinandersetzung vielleicht ein klares Bild ergeben. Und er hat so eine Umfrage gemacht mit Mentimeter und das war das Ergebnis, wo haben wir Christen oft Schlagseite oder am ehesten Schlagseite? Und ich habe das mal eingerahmt, was ihr so abgestimmt habt. Und die Plätze 1 und 2 belegen, Gott auf eine Ebene ziehen, auf unsere Ebene ziehen und eine romantisierte Frömmigkeit. Ich glaube, wenn wir eine romantisierte Frömmigkeit haben, die sehr darauf ausgerichtet ist, Dinge zu empfangen, Gnade zu empfangen, Liebe zu empfangen und so, ja, also sehr von, was springt für mich dabei raus, was profitiere ich davon? Und erstmal ist das ja auch eine ganz natürliche Reaktion. Ich sag mal, wenn ihr einkaufen geht und ihr wollt euch einen neuen Fernseher kaufen, dann geht ihr jetzt nicht in den Saturn Mediamarkt oder sonst in irgendeinen Laden, Expert ist hier, glaube ich, ja, und fragt euch, womit macht der Verkäufer am meisten Umsatz? Welchen Fernseher wäre mal klug zu kaufen, damit der davon profitiert? Nein, ihr stellt euch natürlich die Frage, so, was bietet mir am meisten? Und ich glaube, so ein bisschen kann das auch schnell bei uns mit drin sein. Was gibt mir Gott? Welchen Segen empfange ich von Gott? Ja, was will Gott mir Gutes tun in meinem Leben? Und wenn wir aber nur in diese Richtung denken, dann haben wir schnell eine leicht romantisierte Frömmigkeit. Und dann hat das schnell zur Folge, dass wir nicht mehr eine steile Hierarchie haben zu Gott, sondern eine sehr flache, wo wir eher so sehr kumpelhaft mit Gott unterwegs sind. Nicht, dass Gott nicht unser bester Freund wäre, versteht mich nicht falsch. Keiner ist uns so guter Freund wie Gott. Aber Gott ist nicht mit uns auf einer Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das eine nicht vom anderen trennen, aber sowohl, also das eine nicht vom anderen scheiden, aber die Dinge unterscheiden, so hat das mal einer meiner Dozenten gesagt. Schauen wir mal in die Bibel rein und ich möchte mit euch die Person David kurz in den Blick nehmen, weil David gilt im Judentum als der größte König, der je gelebt hat. Und über ihn wird gesagt, in 1. Samuel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann gesucht, nach seinem Herzen. Ich finde, das ist das schönste Zeugnis, was man bekommen kann. Wenn Gott am Ende meines Lebens sagen würde, Jonas, du warst ein Mann nach meinem Herzen. Könnt ihr mal gerade euren Namen für einsetzen und sagen, also euren Namen und dann ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen. Was ist das für ein Zeugnis, wenn Gott das am Ende des Lebens über einen sagt und einem geben kann? Und dann heißt es, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Also Gott hat Davids Herz gesehen. Vielleicht wisst ihr das noch, diese Geschichte mit den Brüdern von David. Und der Vater Isai denkt die ganze Zeit, es ist immer wer anderes. Der eine ist groß, der andere ist schlau, ja. Der andere ist, weiß ich nicht, intelligent, ein Redner oder wie auch immer. Und erst zuletzt, ja, ich habe noch einen Sohn, der ist Schafhirte, der ist draußen bei den Schafen. Und Gott hat das Herz angeschaut und Gott wusste, Davids Herz, das gefällt mir. Und dann gibt er ihm dafür Ehre und setzt ihn zum Fürsten über das Volk Israel. Und dann 2. Chronik 34, 1 folgende lesen wir. Was zeichnet das denn aus? Was ist zumindest ein ganz markanter Aspekt von einem Herzen, was Gott wohlgefällig ist? Worin kann sich das ausdrücken? Und da lesen wir bei einem anderen König, der übrigens auch ein Herz gehabt hat nach Gottes Wohlgefallen. Schon im ganz jungen, zarten Alter von 8 Jahren fing das an und er ist dabei geblieben und er ist Gott treu geblieben. Und es geht um Josia. Und über ihn wird gesagt, in 2. Chronik, 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre. Also Gott gab ihm eine lange Herrschaft zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel, woran Gott wohlgefallen hatte. Und das ist verknüpft mit einer Aussage. Und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zu Rechten noch zu Linken davon ab. Das macht ganz deutlich, David wandelte in den Geboten des Herrn. David wich nicht zu Rechten, nicht zu Linken ab. David tat, was Gott wohlgefällig war. Und Josia wandelt genau in diesen gleichen Wegen. Und das ist ein Wohlgefallen für Gott. Wollen wir mal sehen, was andere Personen in der Bibel noch sagen. Ein Daniel, ein Prophet im Exil. Ja, da ist keine Herrlichkeit. Der Zustand ist schlecht für Israel. Da ist auch kein Königtum mehr. Und dann spricht aber dieser Prophet Daniel, der auch dieses Herz besitzt. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und schrecklicher Gott. Allein diese Aussage, merkt ihr schon, nicht romantisierte Frömmigkeit, nicht eine Augenebene, ja, sondern er schaut zu Gott auf und er sagt, du großer und schrecklicher Gott. Aber dieses Schreckliche, damit meint er nicht unbedingt, Gott ist negativ, sondern Gott ist so gewaltig. Und er sagt, und daran sehen wir, dass das positiv ist, was er sagt, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Die dich lieben und deine Gebote halten. Das ist ganz spannend, dass das zusammengefasst wird und nicht voneinander getrennt wird. Genauso sagt das auch Nehemia, der Statthalter. Da gab es kein Königtum mehr, der kam nach Daniel, dem Propheten. Da gab es wieder Jerusalem und der Tempel wurde wieder gebaut, aber da gab es nicht mehr dieses Königtum. Aber er war Statthalter, also so ein quasi Ersatzkönig. Und er, genau wie Daniel, sagt das gleiche Bekenntnis. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der du hältst den Bund und die Treue denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Schon wieder dieser Zweischritt, schon wieder dieses zusammengefasst. Wir sehen, dass das etwas ist, was sich vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel durchzieht. 5. Buch Mose, die Tora, die 5 Bücher Mose sind voll mit Geboten. Voll mit Geboten. Und dann ist das Ergebnis dessen, dass Mose sagt, dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt, in dem Land, in das ihr zieht, es einzunehmen. Also Gott schenkt ihnen Land, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest, ja, großer, schrecklicher Gott, also diese Erhabenheit Gottes vor Augen hast, und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Wozu dienen die Gebote? Wir denken heute oft, boah, die üben Druck auf mich aus, die engen mich ein und dergleichen. Nein, die Gebote dienen dazu, dass wir Leben in Hülle und Fülle haben. Das ist eine Frage der Perspektive, die wir auf Gebote haben. Und ich frage dich heute ganz konkret, welchen Blick hast du auf Gebote? Welche Perspektive hast du, wenn du an Gottes Gebote denkst? Sind das Gebote, die dich beschränken sollen, die dich einschränken sollen oder welche, die dein Leben erbauen sollen? Und am Ende, genauso in Offenbarung 14,12, ganz am Ende der Schrift heißt es dann, hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus. Hier Gebote Gottes und Glauben verknüpft. Aber ich kann nicht sagen, ich glaube an Jesus Christus und halte seine Gebote nicht. Dann würde Jakobus ganz klar sagen, da stimmt was mit deinem Glauben nicht. Wie kannst du sagen, du bist der Knecht Jesu Christi und du lebst nicht nach seinem Willen? Das geht nicht zusammen. Ich kann auch nicht sagen, ich bin ein Riesenfan von der Suchmaschine Google, aber mein ganzes Leben habe ich noch nicht einmal was gegoogelt. Das wird nicht zusammenpassen. Ja? Also unser Handeln muss zu unseren Aussagen passen. Jesus sagt einmal, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Auch hier wieder Gebote und Liebe so ganz deutlich miteinander verknüpft. Und jetzt sagt Jesus über sich, ich habe nicht nur Ansprüche und Forderungen an euch, ich habe es selber gelebt. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Heiliger Wandel drückt sich darin aus, dass wir Gott lieben, und seine Gebote halten. Immer dieser Zweischritt. Liebe in der Bibel ist nie losgelöst von Geboten. Und gleichsam dürfen wir Gebote aber auch nicht von der Liebe loslösen. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist oft unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Dass Gebote gepredigt worden sind, aber eine starke Moralpredigt da war, aber entweder der Prediger das selber nicht gelebt hat oder das auch hartherzig rübergebracht hat, den Menschen nicht im Blick gehabt hat. Und ich glaube, egal wie scharf und wie fordernd und schwer das Gebot in der Bibel ist, es ist nie losgelöst davon, dass Gott den Menschen in den Blick nimmt. Gott sagt nicht einfach, ja, ich kann ja gut reden und deswegen, ihr müsst das so machen, Punkt, fertig ist. Denn Gott nimmt immer den Menschen in den Blick. Und wenn wir denken, das zwängt uns ein oder das unterdrückt uns oder das Gebot ist nicht gut für uns, dann glaube ich, haben wir noch nicht den klaren Blick auf dieses Gebot, was Gott sich damit gedacht hat. Denn wir sollen Leben in Fülle haben, hieß es gerade. Deswegen auf der einen Seite zu sagen, Liebe in der Bibel ist nie losgelöst von Geboten und gleichzeitig, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das gilt auch dafür, wenn wir Gebote predigen, wenn wir unserem Nächsten, vielleicht steht nicht jeder von euch auf der Bühne, aber ihr habt Kinder und gebt das euren Kindern weiter. Ja? Ihr habt Familie, ihr habt vielleicht Nachbarn, ihr habt Freunde und dann sagt ihr, ja, das will Gott von uns, das müssen wir tun. Aber wir müssen das immer in Liebe sagen und dem Nächsten darin auch in Liebe begegnen. Zuerst muss ich allerdings das wirklich erkennen und der Überzeugung sein, dass Gottes Gebote für mich vollkommen sind. Dass ich nicht einen besseren Plan haben kann, als Gott ihn hat. So würden wir das vielleicht sagen, ja natürlich ist Gottes Plan der beste. Aber sind wir wirklich der Auffassung bei den Geboten, dass die für uns das Beste im Leben sind und nicht unser eigenes Denken darüber besser sein kann? Und sind wir uns im Klaren darüber, dass Gott mit den Geboten stets als Ziel hat, das Leben zu fördern, zu erbauen, uns Gutes zu tun und nicht das Gegenteil, uns das Leben zu nehmen? Und hier sehen wir ganz deutlich, Jesus ist selber Knecht gewesen, das, was ich gerade schon habe anklingen lassen. Jesus antwortete ihn und sprach, meine Liebe ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jesus hat selber Liebe empfangen und gibt Liebe weiter. Und er sagt, es ist nicht meine Liebe, sondern die Liebe des Vaters. Er ist selber Knecht gewesen. Ja? Jesus hat uns gedient, aber indem er sein Leben gelassen hat und indem er nicht seine Ehre gesucht hat. Aber zuallererst ist er Knecht Gottes gewesen, der den Willen des Vaters getan hat. Und er sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus sagt einmal, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Also, wenn wir uns das vergegenwärtigen, Jesus hat auch auf Gebote geachtet. Jesus hat den Willen dessen getan, der ihn gesandt hat, den Willen des Vaters. Jesus war ein guter Jünger, so würde ich das vielleicht sagen. Ein Jünger seines Vaters im Himmel und hat die Gebote befolgt und die Weisungen, die sein Vater ihm gegeben hat. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, ein Dorf namens Frommstedt. Ihr dürft die Augen schließen oder schaut zum Kreuz oder wie ihr am besten aufnahmefähig seid. Und ich möchte euch in diese Geschichte mit reinnehmen. In einer Zeit, lange vor unserer Zeit, gab es in einer schön entlegenen Region ein kleines ländliches Dorf namens Frommstedt. In diesem Dorf gab es einen hochgebildeten und bemerkenswert weisen Lehrer mit Namen König. Er unterrichtete an der kleinen Dorfschule, welche den Namen Haus der Nachfolge trug. Herr König war der einzige Lehrer an dieser kleinen Schule und in seiner Klasse, gleichzeitig der einzigen Klasse an jedem Orte, gingen 7 junge Burschen und 7 junge Mädchen zur Schule. Einer von ihnen, das war Christian, der noch eine bedeutsame Rolle spielen sollte. Es begab sich, dass der König eines Tages für eine gewisse Zeit außer Landes zog. Wohin genau, das wussten seine Schüler nicht. Für wie lange, sagte er ihnen auch nicht. Und auch wenn dies merkwürdig erscheinen mag, so schien es doch von Herrn König beabsichtigt worden zu sein, dies zu verschweigen. Es schien eine von seinen weisen, bewussten Maßnahmen zu sein. Aber er tröstete sie, indem er ihnen vor seiner Abreise nachdrücklich versicherte, ich komme bald wieder. An seinem letzten Tag, bevor er verreiste, gab Herr König seinen Schülern noch einen Auftrag für seine Abwesenheit mit. Liebe Kinder, Auch wenn ich verreisen muss, so habt ihr doch von mir gelernt, wie es gut und recht zu leben ist. In allen habe ich euch unterrichtet und euch meinen Willen gelehrt, damit ihr wohl in Frommstedt leben könnt und es euch und euren Familien gut ergehe. Vergesst nicht, was ich euch gelehrt habe, und wandelt darin. Mit diesen Worten verabschiedete er sich und ward fortan nicht mehr gesehen. Es verging kaum eine Zeit, da murrten seine Schüler. Da sie fanden, es reiche schon, dass sie den Willen des Lehrers getan hätten, als er selbst noch da war. Christian, von dem ich sagte, dass er noch eine bedeutende Rolle einnehmen sollte, nahm es mit den Vorgaben von Herrn König ohnehin schon nicht so genau, als dieser noch unter ihnen war. Doch als sein Lehrer nun auf unbestimmte Zeit verreiste, tat er dies nun umso weniger. Da er lieber tun wollte, was ihm gut und richtig erschien und gefiel und es doch so viel Freudeversprechendes auszuprobieren gab, was ihm und seinen Mitschülern zuvor stets untersagt worden war, vergaß Christian schon nach wenigen Tagen die Worte seines Lehrers. In jenen Tagen ging Christian jedoch der Gedanke durch den Kopf: Aber was ist, wenn der Lehrer nun doch bald wiederkommt? Doch er verwarf den Gedanken sogleich wieder, da Herr König nicht einmal gesagt hatte, wann er wiederkommen würde. Und das spräche ja wohl mehr als deutlich dafür, dass er lange fortbliebe. Zudem waren einige Vorstellungen von Herrn König in Christians Augen wirklich antiquiert. Und auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Sie hatten bestimmt einst ihren Wert, aber Christian erschien sie aufs Zeit gefallen und überholt zu sein. Herr König blieb tatsächlich eine ganze Weile weg, sodass Christian umso überraschter und zugleich erschrockener war, als jener weise Lehrer eines Tages von seiner Reise heimkehrte. In der Zwischenzeit war leider einiges in dem Dorf in Schieflage geraten oder gar gänzlich verkommen. Im Haus der Nachfolge war schon lange kein Schüler mehr gewesen und auch Frommstedt hatte sich in negativer Hinsicht sehr verwandelt. Der Name schien schon lange nicht mehr so recht zu diesem einst so friedlichen und geruhsamen Ort zu passen. Weder Christian noch seine Mitschüler hatten sich um die Vorgaben von Herrn König geschert und nun sah das Ergebnis leider alles andere als vorzeigbar aus. Nachdem Herr König durch das Dorf gegangen und die Lage inspiziert und sich die verwaiste Dorfschule angesehen hatte, rief er seine Schüler zu sich. Der Lehrer schaute ziemlich ernst rein und stellte seinen Schülern die zu erwartende Frage: Habt ihr meine Regeln denn nicht befolgt, die ich euch einst gelehrt habe und vor meiner Abreise noch einmal beteuert habe, dass ihr in ihnen wandeln sollt, zu eurem und aller Wohl und Nutzen? Es wurde still. Die Schüler schauten recht verlegen rein. Nach einer kleinen Weile gab Christian dann doch eine Antwort. Guter Lehrer, an die Anweisung, die du uns aufgetragen hast, haben wir uns zwar nicht direkt gehalten, aber wir haben stets vor allen Bewohnern des Dorfes bekannt, deine Schüler zu sein und auch nie anderen gegenüber behauptet, dass du nicht mehr unser Lehrer wärst. Bei dieser Aussage wurde schnell ersichtlich, dass Christian und seine Mitstreiter eine der wichtigsten Lektionen im Unterricht von Herrn König nicht gelernt hatten. Dass das Bekenntnis zum Herrn König sich auch im Handeln widerspiegeln müsse. Am besten gar so deutlich, dass man den Menschen nicht erst zu sagen brauche, dass man ein Schüler des Lehrers sei. Christian und seine Mitschüler bekennen zwar, Schüler zu sein, aber sie leben nicht danach. Und ich glaube, uns wird das weitaus leichter fallen an der Stelle, wenn Jesus gegenwärtig wäre und uns immer sagen würde, das sollen wir tun oder nicht tun. Das sollen wir tun und jenes lassen. Es heißt bei König Josia übrigens, von dem ich gerade schon geredet habe, dass er nicht zu Rechten und zu Linken abweicht, dass das ganze Volk in den Geboten des Herrn wandelte, solange Josia regierte. Weil sie hatten ihn ganz klar sich zum Vorbild genommen. Und hier in der Geschichte, die zwar fiktiv ist, aber wo der Lehrer weggeht, hören sie an der Stelle auch auf, dem zu folgen als Schüler. Und wie sehr, ich hatte letztens die Predigt, wie sehr haben wir im Blick und vor Augen, dass Gott eines Tages wiederkommt, dass wir nicht mehr denken, ja, das ist so ferne und das ist so weit weg, sondern dass wir wirklich den Willen aus Liebe Gott gegenüber tun. Und wir sehen das beim Volk Israel, dass das Volk Israel das oft nicht getan hat. Bei Josia, sagte ich gerade, war das so, aber bei Jesaja sehen wir ganz deutlich, und Jesus zitiert genau diesen Passus, diese Passage im Neuen Testament und sagt das den Pharisäern, was in Jesaja geschrieben steht, und der sagt, und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Mund und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Nach Menschengeboten, nicht nach Gottes Gebot. Sie nahen mir, aber ihr Herz ist fern von mir. Sie lieben mich nicht wirklich und sie halten nicht meine Gebote. Auch hier wieder dieser Zusammenhang. Jesus sagt das auch nochmal in anderen Worten. Also er zitiert einmal die Passage, aber er sagt es auch nochmal an anderer Stelle. Er antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Und Paulus sagt das Gleiche, denn es wird eine Zeit kommen, und da redet er gar nicht mal von dem Kontext, wo Jesus jetzt spricht, sondern in der Zukunft, da wird es noch heftiger so sein, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Und ihr wisst dann, wie das weitergeht, ja, sondern sie werden sich Lehrer aufhäufen, nach denen ihnen die Ohren kitzeln und dergleichen, ja, so ein bisschen komische Wortwahl, ja. Aber weil sie die heilsame Lehre, die gesunden Gebote nicht ertragen. Frage an euch. Jetzt habe ich so viel gesprochen, jetzt will ich tatsächlich nicht eine rhetorische Frage, sondern eine tatsächliche Frage an euch stellen. Welches ist das längste Buch der Bibel? An Kapiteln. Die Psalmen, genau. Die Psalmen oder der Psalter genannt, genau, richtig. Welches ist denn das längste Kapitel der Bibel? Ja, Psalm 119, ich höre es hier schon. Psalm 119, der Psalm hat 176 Verse. Und die Psalmen, habe ich hier nochmal auf der Grafik, haben 150 Kapitel. Wenn man ein Neues Testament da oben mal sieht, die längsten Bücher, Matthäus, Apostelgeschichte und Lukas, das ist lächerlich verglichen mit dem Psalm. Die Psalmen haben einen Umfang von 150 Kapiteln. Ich weiß, Quantität ist nicht alles, sondern auch Qualität. Ja, ich will das Neue Testament gar nicht abstufen. Aber diesen Stellenwert, den der Psalter im Alten Testament einnimmt, ist gigantisch. Ich habe die Psalmen auch nicht so oft vor Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Aber ein immens großer Stellenwert nimmt es im Alten Testament ein. Und Psalm 119 mit 176 Versen ist der einzige Psalm, beziehungsweise das einzige Kapitel überhaupt in der Bibel, das überhaupt eine Versanzahl im dreistelligen Bereich hat. Es ist unglaublich lang, dieser Psalm. Und gleich möchte ich euch die Frage stellen, worum es da geht. Könnt ihr kurz drüber nachdenken. Aber vorher noch die Frage, wie fängt denn der Psalter an? Wie fangen die Psalmen an? Wer weiß die ersten beiden Verse so vom Psalm 1? Ja, ich höre schon. Wohl dem? Genau. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. So, worum geht es im Psalm 119? Richtig. Gut, da hätte man von meiner Predigt jetzt vielleicht auch drauf kommen können. Gut, zugehört. Genau, aber Psalm 1 macht das deutlich. Also der Eingang in diese Psalmen, in diese 150 Psalmen macht das deutlich. Und Psalm 119 in diesen 176 Versen bis auf Vers 122 kommt in jedem Vers von diesen 176 einmal das Wort Gebot, Achtung, Ratschluss, Weisung, also immer ein Synonym. Es gibt 10 verschiedene Wörter, die da gebraucht werden, immer vor. Dieser Psalm macht das ganz deutlich, wo David sagt, Herr, lass mich nicht zu Rechten und zu Linken von deinem Gebot abweichen. Der schöne Vers daraus beispielsweise, dein Wort ist meines Fußes Leucht und dein Licht aus meinem Wege. Auf meinem Wege kommt auch daraus. So, um das nochmal ganz deutlich zu machen, jetzt denkt ihr vielleicht, okay, Gebote, Altes Testament, Jonas, ist voll davon, haben wir verstanden. Aber auch wenn ihr das seht, ich habe das mal aufgelistet, wie oft das Wort Gebot und Gebieten auch im Neuen Testament vorkommt. 71 Mal auch im Neuen Testament kommt das Wort Gebot vor, 49 Mal das Wort Gebieten. Gut, jetzt wird man sagen, das ist immer noch weitaus weniger als im Alten Testament. Das Alte Testament ist aber auch dreimal so lang wie das Neue Testament. Und hier wird es nochmal ganz deutlich, da habe ich selber gestutzt und musste das selber nochmal erst richtig überprüfen. Also da wurden mir nochmal selber bei meiner eigenen Predigtvorbereitung die Augen geöffnet. Tora, die 5 Bücher Mose, ja, das sind 613 Gebote, 365 Verbote und 248 Gebote. Im Neuen Testament sind es insgesamt 1050 Gebote. 1050 Gebote, ja. Anders, ja, sie sind anders vielleicht als die Gebote der Tora, aber allein diese hohe Anzahl macht deutlich, dass im Neuen Testament die Aussage nicht gelten kann. Altes Testament, das waren Gebote, Neues Testament, das sind keine Gebote mehr, da spielt das keine Rolle mehr. So, ich möchte mit euch noch einmal in einen Text kurz reinschauen, was Mose sagt. Weil hier gibt es noch einen ganz neuen Aspekt, den ich wichtig finde. Mose sagt schon ganz am Anfang der Bibel, und nun höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnimmt. Hier wieder, Leben wird verheißen, es liegt Verheißung drauf. Dass euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt, ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat bei Baal Peor, denn jeden, der dem Herrn, eurem Gott, anhing, denn jeden, der den Baal Peor folgte, hat der Herr, dein Gott, vertilgt aus eurer Mitte. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhingt, lebt alle heute noch. Wer sich in den Geboten Gottes liegt, leben. Wenn wir uns von den Geboten abwenden, dann zieht das Unheil nach sich, das Gericht. Sieh, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Ist das das Erste, was wir mit den Geboten verknüpfen? Weisheit und Verstand, und dass es ein Zeugnis vor den Völkern ist. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das? Ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie unser Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Ihr seid ein weises und verständiges Volk, wenn ihr die Gebote haltet, sagt Mose. Und Gott ist euch dann nahe. Wo ist ein Gott, der so nahe ist wie unser Gott, sagt Mose. Und er hört uns so oft, wie ihn anrufen. Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Und im Neuen Testament macht Paulus das ganz deutlich, das hat Gültigkeit bis heute. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Den Fehler, den man machen kann, ist, dass wir sagen, wir werden durch diese Gebote gerecht. Man kann einmal sagen, es ist ein Fehler zu sagen, wir werden durch die Gebote allein gerecht. Ja? Es ist aber auch ein Fehler zu sagen, auf die Gebote kommt es nicht mehr an. Im Alten Testament, da waren die Gebote, davon sind wir jetzt frei geworden, jetzt haben wir keine Gebote mehr. Nein, das ist Gesetzlosigkeit. Frei vom Gesetz heißt nicht frei von den Geboten Gottes. Ja? Dann kommen wir ganz oft dahin, dass unser Glaube nicht mehr die Werke hervorbringt. Gesunder Glaube bringt Frucht, bringt gute Frucht, bringt Werke hervor, bringt Treue Gottes Wort auch gegenüber hervor. Also, wir werden nicht aus Werken gerecht, aber die Werke dürfen auch nicht über Bord geworfen werden. Das ist der ganz wichtige Punkt. Liebe zu Gott ist immer auch Liebe zu seinem Wort. Was ist die wahre frohe Botschaft? Das Werk, durch das wir gerecht werden, das hat Gott vollbracht. Jesus ist in die Welt gekommen, ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und jeder, der es annimmt, ist gerecht gesprochen, ohne unser Zutun, ohne unser Werk, ohne dass wir etwas dazu tun könnten und vollbringen könnten. Aber aus dieser Freiheit, aus dieser Gnade heraus, aus dieser Erkenntnis, tun wir den Willen Gottes aus Liebe zu ihm. Das ist die frohe Botschaft. Werksgerechtigkeit wäre, ich muss mir das erst verdienen und ich muss diesem Dienst, den Jesus am Kreuz getan hat, durch meine Werke noch was hinzutun. Dann ist es nicht mehr das Evangelium, dann ist das nicht mehr die frohe Botschaft. Paulus sagt, wenn es auf einmal um Werke ginge, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Und auf der anderen Seite genauso wenig ist es aber auch, keine Werke zu tun. Gerecht gesprochen sind wir durch Jesus Kreuz am Tod, aber mit unserem Glauben, das sagt Jakobus ganz deutlich, stimmt etwas nicht. wenn auf die Rechtfertigung nicht gute Werke folgen, wir nicht Gottes Gebote halten, dann stimmt etwas nicht. Daher abschließend, das Resultat sind gesunde Werke. Nicht die Bedingung zu unserer Rechtfertigung, sondern das Resultat unserer Rechtfertigung ist, dass wir uns an Gottes Gebote halten, weil wir ihn wirklich lieben. Und ich möchte schließen mit 3 Versen von Jesus. Da sagt Jesus einmal: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wir sind bestimmt jetzt schon müde und geschafft, aber das nochmal ganz kurz mitzunehmen. Wie steil ist diese Aussage? Aber sie kommt vom Sohn Gottes. Und er sagt, Leute, irrt euch nicht. Den Willen meines Vaters im Himmel tun ist wichtig. Ich habe den Willen meines Vaters im Himmel auch getan. Nur Lippenbekenntnis, so wie in dieser Geschichte der Christian und seine Freunde, das ist nicht wahrer Glauben. Dann stimmt was mit eurem Glauben nicht. Und das hat Bestand, damals wie heute. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Liebt ihr mich, sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das deckt sich genau mit dem Wort aus Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Es ist dir gesagt, Mensch, was Gott von dir eigentlich will. Da ist es so prägnant zusammengefasst. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir demütigen uns vor Gott und wir halten seine Gebote und wir lieben ihn. Und das ist immer in Beziehung zu setzen, das gehört immer zusammen. Niemals Liebe ohne Gebote halten und niemals Gebote ohne die Liebe. Amen.